dass jeder hier gut verstanden hat, was in der Einleitung eben gesagt wurde, ist mein inniger Wunsch. Wissen Sie, was Jesus da eigentlich uns gesagt hat? Er hat es nicht nur dieser Frau bedeutet, sondern was er dort ihr sagt, ist für einen jeden, der später diesen Bericht liest. Und ganz besonders für die Jahrhunderte, die darauf folgen, ist das ein höchst wichtiges Wort. Die Maria wird hier gepriesen von einer Frau, die gern an ihrer Stelle gewesen wäre. Wahrscheinlich. Aber Jesus macht aufmerksam darauf, dass der, der auf Gottes Wort hört, noch mehr gepriesen oder lobwürdig ist oder seliger ist zu preisen, denn die Maria. Damit sagt Jesus einiges. Er sagt, welchen Platz die Maria nicht hat, und er sagt, welchen Platz er eigentlich hat. Er ist der Wichtige. Er bringt der Welt das Wort Gottes. Er ist Gott zum Wort geworden. Das Wort wurde Fleisch. Und wenn Jesus unter uns lebt, dann ist das Wort Gottes unter uns. Die Frau ist darüber begeistert, dass Jesus eine solche Sensation macht. Aber darum geht es nicht, dass jemand sensationell wäre und dass die Mutter von ihm dann glücklich sein dürfe. Es geht nicht um Sensation. Es geht darum, dass man auf Gott hört. Und noch dieses, wenn Jesus sagt, selig sind die, die Gottes Wort hören, dann ist das vielleicht eine Variante von dem, was er einmal an Satan selbst richtet, wenn er ihm gesagt hat, und damit zitierte er aus dem Alten Testament, der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Das ist unser Brot. Und wenn Gottes Wort nicht von uns gegessen wird, gehört und bewahrt wird, verdaut wird, dann verkümmern wir. Dann ist der Tod im Topf. Also, ich freue mich, dass dieser Akzent gleich am Anfang dieser Tage gelegt wurde. Gestern Abend, spät, habe ich noch einiges gelesen in verschiedenen Zeitschriften. Da wurde ich tief bewegt von einigen Aussagen eines Mannes Gottes aus England aus dem vorigen Jahrhundert. Die englische Bibel, die einige Jahrhunderte bereits eine gestandene Bibel gewesen war im englischsprachigen Raum und den Lauf durch die Welt genommen hatte, wo immer man Englisch sprach, diese sollte revidiert werden. Und dieser Mann war in dieser Kommission. Aber er bedauerte, dass neue Texte der Revision zugrunde gelegt werden sollte. Dann hat er einen richtigen Kampf geführt in dieser Angelegenheit. Er hat immer wieder betont, dass jedes Wort Gottes, jedes Bibelwort, Wort Gottes ist. Jedes Wort, jede Silbe, ja, jeder Buchstabe. Und Jesus geht vielleicht noch weiter und sagt, jeder Buchstabenteil. Es ist also wichtig, dass wir das richtige Wort haben, dass das wirklich Wort Gottes ist. Wir sollten großen Wert darauf legen, dass wir die richtige Bibel haben. In den vergangenen Tagen, vielleicht auch Wochen, habe ich mich etwas mit diesem Gedanken beschäftigt. Sie wissen vielleicht auch, dass ich dabei bin, das Neue Testament neu in eine neue Fassung zu bringen. Einiges ist schon fertig und soll so bald wie möglich gedruckt werden. Da geht es darum, den alten Text, der sich bewährt hatte, dieser Fassung wieder zugrunde zu legen. Und in dieser Beziehung habe ich dann wieder einiges immer wieder auch gelesen. Da kam mir ein Heft in die Hand kürzlich, und das gab mir Anlass zu einigen Gedanken, die ich einmal in einem Vortrag weitergeben möchte oder vielleicht in einer Serie von Vorträgen. Und das Thema könnte sein: Ist die Bibel Gottes Wort? Zuerst im Allgemeinen, was sagt die Schrift zu sich selbst als Gottes Wort? Aber dann genauer die Frage: Ist die Bibel, die Sie in der Hand haben, Gottes Wort? Ist die ganze Bibel, die Sie in der Hand haben, Gottes Wort? Weiter: Ist die Bibel, die Sie in der Hand haben, nur Gottes Wort? Oder sind auch Menschenworte hinzugezogen worden? Da geht es um den Text. Noch ein weiteres, bevor ich zu meinem Text von heute Abend komme. Es gilt, ernst zu machen mit der Art und Weise, wie wir die Bibel lesen. Ich hoffe, dass ich hier keine Sensation bin. Ich glaube, dazu bin ich zu nüchtern und fade in meiner Darbietung. Ich glänze also nicht mit einer Rhetorik. Und das ist wahrscheinlich gut so. Der Herr hat dafür gesorgt. Ich möchte, dass man mich nicht zitiert in der Weise, dass man sagt: Der Herr Janssen sieht das so. Ich mache eine Sammlung von Ausdrücken, die in fast aller evangelikaler Mund sind, die wir aber nicht führen sollten, die wir vermeiden sollten. Und diese Formulierung ist wieder eine, die wir vermeiden sollten. Sie ist sehr, sehr verbreitet, vielleicht eine der verbreitetsten Formulierungen, die wir im evangelikalen Raum haben und auch bei anderen übrigens. Ich sehe das so. Wissen Sie, dass das das Ergebnis ist einer langen Wandlung in unserer westlichen Mentalität? Diese Formulierung steckt oder stellt einen gewissen Privatprofitismus dar. Das heißt, Sie haben zwei Menschen, die sprechen miteinander über die Heilige Schrift, über ein Thema, über einen Text. Und der eine macht dem anderen, will dem anderen deutlich machen: So und so steht's geschrieben. Und jetzt kommt die übliche Antwort: Aber ich sehe das so. Wissen Sie, was da passiert? Geben wir uns einmal Rechenschaft über, was geschieht, wenn wir etwas tun. Wir müssen nämlich reflektieren, das heißt, das in einem Spiegel sehen und selbst einmal betrachten, wie bei einem Film, den man stehen lässt. Was geschah da eigentlich in dieser einen Episode, die so schnell über die Bühne lief? Was geschieht, wenn jemand sagt, als Reaktion auf eine andere Meinung: Ich aber sehe das so? Folgendes: Die Aufmerksamkeit wird somit vom Text weggezogen und auf die Menschenperson. Hinfort ist nicht mehr der Text das Thema, sondern was man hier denkt. Ich aber. Verstehen Sie das? Im Übrigen möchte ich darauf hinweisen, dass beim Schauen es nicht so sehr darauf ankommt, wie man sieht. Die Frage ist anders zu stellen: Was sieht man? Wie man sieht, ist klar, mit den Augen. Ich hoffe es wenigstens. Und wenn Sie etwas anderes sehen, als was zu sehen wäre, dann frage ich mich, wie ist es dann bestellt? Ja. Also, ich möchte uns sehr, sehr nahelegen, diese Formulierung einmal wegzutun aus unserem Vokabular. Das kleine Wörtchen so. Lenken wir unsere Aufmerksamkeit auf das, was es zu sehen gilt. Und wenn Sie mir Ihre Meinung nicht plausibel machen können anhand des zu Sehenden, dann interessiert mich Ihre Meinung und übrigens die Art und Weise, wie Sie sehen, wenig. Wir wollen über den Text sprechen. Kürzlich bekamen wir einen Brief als Reaktion auf meine Antwort auf die Frage des Briefschreibers. Wir hatten die Dame besucht. Das ist eine ältere Dame. Sie ist eine alte Freundin von uns. Wir haben einmal dort gewohnt, wo sie wohnte. Und sie stellte mir eine Frage, was ich zu diesem Text oder diesem Thema sagen würde. Ich habe versucht, weiterzugeben, was meine Meinung darüber war vom Text her. Und dann, siehe, bekommen wir einige Zeit später einen Brief und sie sagt, ich habe an Herrn Anton Schulte geschrieben. Und Herr Anton Schulte sagt so, folglich war meine Meinung erledigt. Ja. Nun, Sie wissen, wie wir gelagert sind. Das schmerzt natürlich, wenn wir nicht anerkannt sind, wenn jemand anders jetzt an unserer Stelle anerkannter ist. Aber zunächst einmal dieses Gefühl zur Seite. Was geschieht hier? Sind nun Anton Schulte oder ich maßgebend dafür, was recht ist? Das ist, was mich eigentlich traurig macht. Dass es der Frau nicht letztlich oder erstens darum ging, was sagt denn die Bibel? Wenn sie gesagt hätte, Herr Anton Schulte hat mich davon überzeugt, dass der Text eigentlich so und so zu lesen ist und zu verstehen ist, dann hätte ich aufgehorcht. Und ich wäre dankbar gewesen für vielleicht noch einen Blickwinkel, den ich vielleicht nicht beachtet hatte. Und dann könnte ich mich vom Wort her korrigieren lassen. Denn es ist das Wort, das uns prägen soll. Was steht hier geschrieben? Das ist, was wir sehen sollen. Und meine lieben Freunde, es ist nicht so schwer, es zu sehen. Deshalb ziehen wir uns nicht so schnell zurück und sagen wir, ja, ich sehe das halt so. Und damit ist jede Diskussion zu Ende. Und was wollen Sie da noch sagen? Er entzieht sich. Da steht Meinung gegen Meinung. Und sie haben keinen gemeinsamen Nenner mehr. Er zieht sich zurück von einem gemeinsamen Kriterium oder Maßstab, nach dem wir beide uns zu richten haben. Er macht sich damit selbst zum Maßstab. Wir sind nicht voreinander, sodass wir gleichsam zueinander sprechen würden und so folglich oft gegeneinander, sondern ich möchte heute Abend und immer wieder, wenn ich da bin, und wenn das nicht so ist, dann machen Sie mich bitte darauf aufmerksam. Ich brauche die Ermahnung. Ich brauche Brüder und Schwestern, die mir die Wahrheit vorhalten. Ich möchte also, dass wir im Geiste wie nebeneinander stünden, Schulter an Schulter und miteinander das Wort Gottes lesen und erfahren möchten, wie steht es hier geschrieben. Deshalb sage ich oft wir oder uns und so weiter, weil ich der Meinung bin, wir erforschen den Text gemeinsam. Ich will sie mitnehmen. Nun habe ich natürlich als Lehrer gewisse Verantwortung, aber ich bin nie nur Lehrer. Ich bin immer auch gleichzeitig zweierlei, Bruder und Schüler. Diese drei muss ich mich immer wieder vergegenwärtigen. Ich bin Lehrer und das bringt Verantwortung, aber ich bin Bruder von Brüdern und ich bin auch Schüler unter Schülern und Lernenden. Und oft ist ein anderer Bruder, eine andere Schwester mein Lehrer gewesen. So, das war wieder eine typische Einleitung. Jetzt wollen wir zum Text gehen und ich hoffe, er leidet nicht darunter, aber ich mache auch keine Entschuldigung dafür, dass ich vielleicht wieder den Hebräerbrief nicht zu Ende führen werde. Es geht mir nicht darum, etwas Abgeschlossenes zu hinterlassen. Es geht mir darum, ihnen Brot zu geben. Gebrochenes Brot vorzulegen, von dem sie gedeihen können, das sie zu sich nehmen können, hoffentlich auch genesen, wenn irgendwo Krankheit vorliegt. Wir befassen uns mit Kapitel 11 des Hebräerbriefes. Wir hatten ihn bereits angeschnitten. Aber lassen Sie mich die ersten drei Verse noch einmal lesen. Das Kapitel könnte wie folgt übertitelt werden: Eine Schilderung des Glaubens, der die Treue hält. Das Thema des Briefes ist ein Aufruf zur Glaubenstreue. Um diese Glaubenstreue herbeizuführen, der Schreiber sagt übrigens selbst im letzten Kapitel gegen Ende, wie er sein Schreiben versteht oder verstanden haben will, als einen Aufruf. Um diesen Aufruf oder diesem Aufruf Kraft zu verleihen, bringt er eine Menge Lehre. In dieser Lehre bringt er zwei starke Argumente, zwei Hilfen, um im Glauben oder um Gott die Treue halten zu können. Er spricht von der Beziehung zu Gott. Wir sollen Gott die Treue halten. Und um diese Beziehung zu Gott aufrecht und intakt zu halten, meint der Hebräerschreiber, kommt es auf zweierlei drauf an in dieser kleinen Gemeinde. Darum meine ich, handelt es sich. Der Schreiber macht sich die Mühe, einer kleinen Gruppe von Christen zu helfen. Es lohnt sich also, mit einem Menschen oder mit einer kleinen Zahl von Menschen sich gründlich abzugeben, so wie der Hebräerschreiber dieses tut. Er sagt uns in diesem Brief, um eine gesunde Beziehung zu Gott zu haben, braucht es einen Mittler. Und wissen Sie, wenn ich, und es ist immer wieder das der Anlass gewesen, dass ich über diesen Brief zu sprechen hatte, Waldmössingen ist nicht der einzige Ort, wo ich ihn auslege. Ich lege ihn in Mulhouse in Frankreich aus, wo ich ab diesem Monat wieder etwa einmal im Monat eine Bibelauslegung habe. Und dann in einem Seminar zeige ich den Schülern, wie sie ihre Bibel lesen können. Das tue ich anhand des Hebräerbriefes. Aber immer wieder, wenn ich den Hebräerbrief betrachte, fällt es mir ungemein schwer, über die ersten 10 Kapitel zu sprechen. Ab Kapitel 11 geht es schon leichter. Aber in den ersten 10 Kapiteln spricht der Schreiber von Jesus als Mittler. Und ich weiß intuitiv, wie die Mentalität der Menschen ist, die vor mir sind. Bei weitem die meisten können mit diesem Wort Mittler nichts anfangen. Wozu braucht es denn jemand dazwischen? Warum nicht direkt zu Gott beten? Ja, natürlich, wir sind es gewohnt, als Christen an Christus zu denken, dass er unser Mittler ist. Aber ich möchte sagen, nur weil es halt ebenso dazu gehört. Wir haben das so gelernt und das ist nun ebenso in der Bibel. Aber dass das irgendwie eine Notwendigkeit wäre, das ist uns noch gar nicht und wirklich unter die Haut gegangen. Und wissen Sie, warum das ist? weil uns ein richtiges Gottesimage fehlt. Uns fehlt der Sinn für die Heiligkeit Gottes. Der ist uns in unserer Generation abhanden gekommen. Wir leben in einer Zeit, wo man so vieles für selbstverständlich nimmt. Und wenn man schon an Gott glaubt, ja, dann kann man einfach zu ihm beten. Der hört ja. Und er ist ja Liebe. Und das ist ja das große Thema. Aber dass man etwa nicht zu Gott kommen könnte, wem fällt das schon ein? Wer hat dann Bedenken, dass Gott ihn hören würde, wenn er wirklich an Gott glaubt? Aber der Hebräerschreiber weiß um seine Schäfchen. Die sind sehr, sehr gut erzogen worden im Alten Testament. Und für die ist das als Juden keine Selbstverständlichkeit, dass man so einfach per Du in die Gegenwart Gottes stürzt. Da ist der Vorhang. Da sind zwei Vorhänge. Nein, es sind drei Vorhänge. Einer im Tor des Vorhofes, einer in der Tür der Stiftshütte und einer vor dem Allerheiligsten. Drei Barrieren. Und dann sind da die Priester, nur die können Gewisses erledigen. Der allgemeine Jude darf nur so und so weit kommen und der Heide darf schon gar nicht so weit kommen. Und dann sind da die Opfer. Und der hohe Priester darf es nur einmal im Jahr wagen, in das Allerheiligste zu gehen. Und wissen Sie, wenn das Jahr für Jahr eingeprägt wird und die Menge wartet auf das Klingeln des Saumes des Hohenpriesters, wird Gott es zulassen, dass er wieder lebendig aus dem Allerheiligsten kommt? Wird Gott das Versöhnungsopfer, das Blut, angenommen haben? Ist jetzt auch wirklich alles richtig getan worden? Dann hören Sie es klingeln. Dann wird aufgeatmet. Wenn das Jahr für Jahr geschieht, Jahrhundert für Jahrhundert, dann sitzt das in Fleisch und Blut. Und dann, wenn Jesus dann kommt und sagt, ich bin der Weg, und der Hebräerschreiber sagt, sein Fleisch ist der Vorhang, der zerrissen wurde. Wenn man das irgendwie mitkriegte, dass als dieses Fleisch zerrissen wurde, auch der Vorhang im Tempel zerrissen wurde, dann weiß man von der Bedeutung Jesu. Und dann hat der Schreiber einen Haken, dann hat er etwas in der Hand, womit er über Jesus sprechen kann. Aber jetzt soll ich das tun als Lehrer des Hebräerbriefes. Das fällt ungemein schwer. Vielleicht sollte man ihm immer wieder eine lange Einleitung machen über die Heiligkeit Gottes, bevor man überhaupt es wagt, den Hebräerbrief zu öffnen. Bis das ins Gefühl übergegangen ist. Die Wahrheit ist Gefühl geworden, sodass es wirklich eine existenzielle Angelegenheit ist. Also der Hebräerschreiber hat gezeigt, Jesus ist der rechte Mittler, über den man zu Gott kommen kann und über den man eine ständige, lebendige Beziehung haben kann. Nachdem er diese Lehre so gründlich dargelegt hat, sagt er dann gegen etwa in der Mitte des 10. Kapitels, wo er dieses Thema zu Ende führt, lasst uns also hinzutreten. Wollen wir kommen? Aber dann spricht er wieder vom Glauben, den er auch immer wieder erwähnt hat. Und das ist das Zweite. Um eine lebendige, intakte Beziehung mit Gott zu haben, braucht es Vertrauen. Es braucht das Wissen um den rechten Mittler und das Betreten dieses Weges. Und es braucht vollkommenes Vertrauen zu dem Gott, der diesen Weg eröffnet hat, und zu Jesus, der dieser Weg ist. Aber gerade beim zweiten muss er noch etwas mehr sagen. Das tut er in Kapitel 11. Er schildert uns hier den Glauben, den ein Christ braucht, um Gott die Treue zu halten, um eine intakte, lebendige, gesunde Beziehung zu Gott zu haben. Eine Beziehung, in der sein Heil ganz gesund ist. In den ersten drei Versen zeigt er uns ganz kurz, welcher Art dieser Glaube ist. Und dann im Rest des langen Kapitels, der 40 Verse hat, zeigt er uns immer wieder Beispiele von diesem Glauben, sodass er ihn immer wieder von Neuem sieht. Aha, so sieht der Glaube aus. Also in den ersten drei Versen haben wir es von der Art des durchtragenden Glaubens. In Vers 1 beschreibt er ganz kurz sein Wesen. Dies ist keine Definition von Glauben, aber es kommt einer Definition sehr nahe. Es geht hier um einen Satz, der das Wesen des durchtragenden Glaubens klar machen soll. Und dann wird er dieses weiter ausführen. Durch zwei Verse, die das noch ein wenig mehr erläutern, und dann durch eine Menge von Beispielen. Es ist aber Glaube, die Substanz, das heißt die Gewissheit, das Vorwegnehmen des Gehofften, das Überführtsein von Dingen, die nicht gesehen werden. Der Glaube, der uns durchträgt, der uns immer die Verheißung vor Augen hält, ist ein Glaube, der basiert auf etwas, das gesprochen wurde. Und dieses Gesprochene ließ uns hoffen. Das Gehoffte muss etwas Versprochenes sein. Es geht also um die Verheißung, die der Hebräerschreiber immer wieder erwähnt. Die Verheißung des ewigen Lebens, dessen, das auf uns wartet, wenn Jesus wiederkommt. Das ist unsere Hoffnung. Von dieser Hoffnung weiß er immer wieder etwas zu sagen. Und der Glaube nimmt diese Hoffnung gleichsam vorweg. Was heißt das? Sie ist noch nicht da. Sie ist noch nicht gegenwärtig, noch nicht Geschichte. Sie ist noch Prophetie, Verheißung. Aber der Christ, der glaubt an diese Verheißung, an dieses Gehoffte, der Gott die Treue hält, der versprochen hat, uns durchzubringen und die Verheißung zu geben. Der Christ lebt heute, wie wenn das Wirklichkeit wäre. Das heißt, er hat sich heute auf die Realität dieses Gehofften eingerichtet. Er tut heute, als ob das wirklich so wäre, dass es einen Gott gibt, dass es einen Himmel gibt, und dass im Himmel Gott eine Herrlichkeit für mich bereithält. Das ist Wirklichkeit. Und jetzt lebt er heute von Tag zu Tag dementsprechend. Das ist Glaube, sagt er. Man nimmt das Gehoffte vorweg. Das heißt, das Gehoffte ist die Substanz dessen, was ich glaube. Das ist es, woran ich glaube. Nicht, als wäre es heute schon da. Nein. Der Glaube sagt, es ist wirklich so, wie Gott gesagt hat. Es ist nur noch dort, und es ist immer noch dort. Aber es ist dort, es ist Realität. Und er rechnet heute mit dem und mit dem Gott, der uns jetzt helfen kann, damit wir das Ziel erreichen. Also, das erste Wort, das den Glauben verdeutlichen soll, kann man mit drei Ausdrücken, glaube ich, etwas deutlicher machen. Es ist Glaube die Substanz oder die Gewissheit oder das Vorwegnehmen. Es ist Glaube das Überführtsein von Dingen, die nicht gesehen werden. Aufgrund dessen, was gesehen wurde. Nie vergessen. Glaube ist nicht ein Vorstoß, wie Kierkegaard das sagt, meinte oder hinstellte, eine Projektion, ein Sprung ins Ungewisse. Nein, es ist, wie Dr. Schäfer sagte, Sie wissen von der Karte her, Sie sind in den Bergen, auf einem Pfad, und es ist neblig. Aber Sie wissen genau, Sie haben die Karte, die genaue Beschreibung des Weges und der Berge, der Konturen dieser Berge, haben Sie noch vor Augen im Kopf. Sie haben es richtig studiert. Und Sie wissen genau, wie das Gelände aussieht. Aber Sie sehen keinen Meter mehr vor sich. Was tun Sie? Sind Sie nie dort gewesen? Was tun Sie? Was würden Sie tun? Aufgrund einer Gewissheit. Die Gewissheit basiert sich auf Informationen, die Sie Grund haben, für zuverlässig anzunehmen, nicht wahr? Sie sagen, ich weiß etwas. Ich weiß genau, wo ich bin. Ich bin zwar im Nebel, aber das ist nicht alles, was ich weiß. Ich weiß genau, wo ich in diesen Alpen oder wo immer diese Berge sind. Ich weiß genau, wo ich bin. Und ich weiß, der nächste Schritt ist nicht ein Abgrund, sondern ich kann mein Bein entsprechend einstellen, und es ist nicht wie auf dem Schiff, plötzlich kommt der Boden Ihnen entgegen, ja, weil das Schiff unsicher ist, ja. Nein, die Berge, die wanken nicht wie ein Schiff. Sie können sich also darauf verlassen, nach so und so viel Zentimetern werden Sie harten Boden antreffen. Und dann geht man entsprechend. Das, sagt Schäfer, ist Glaube. Sie wissen um das, was im Nebel ist. Aber das muss man erst erkannt haben oder erfahren haben, als kein Nebel da war. Die Menschen, die die Bibel geschrieben haben, die haben Gott erlebt. Man hat Gott gehört. Man hat ihn gesehen. Man hat ihn ergriffen. Man hat ihn betastet, sagt Johannes. In Fleischform. Und nachdem das so sicher ist, können wir aufgrund dieser zuverlässigen Dokumente, können wir heute, wo wir im Nebel sind, wir haben diese Beweise nicht, sie sind uns nicht zugänglich. Jesus ist nicht da, wir sehen ihn nicht. Aber wir haben eine Karte, eine Beschreibung des Geländes und des Weges vor uns, eine Beschreibung, die absolut zuverlässig ist. Und immer wieder trösten wir uns und werden ermutigt durch das Zeugnis anderer, die dasselbe tun. Und dann fassen wir wieder Mut. Ja, das stimmt doch. Unser Mut will manchmal versagen. Aber dann hören wir wieder ein Zeugnis. Wir lesen etwas. Ach ja, es ist ja eine weltweite Tatsache. Das Evangelium ist wahr. Jesus ist in die Welt gekommen. Und es lohnt sich. Ich will dem Herrn treu bleiben. Ich will mich nicht aus der Fassung bringen lassen. Ich will mich nicht von Jesus wegziehen lassen. In Vers 2 haben wir das Zeugnis des Glaubens. Wenn wir in Vers 1 vom Wesen des Glaubens hören, dann in Vers 2 vom Zeugnis des Glaubens. Und dies ist die Begründung von Vers 1, eigentlich nicht die Begründung des Inhaltes, sondern der Grund, warum er uns Vers 1 gegeben hat. Das heißt, ich teile euch Vers 1 mit, sagt der Schreiber gleichsam, weil dieses die Art des Glaubens ist, diese die Art des Glaubens ist, die unsere Vorfahren im Glauben ausübten. Das ist die Art. So sah der Glaube aus, wie in Vers 1. Denn in diesem wurde über die Älteren Zeugnis abgelegt. Wo? In der Schrift. Das Zeugnis ist die Schrift. Die Schrift wird immer wieder Zeugnisse genannt.
Nicht deshalb sage ich das jetzt, sondern weil wir nur in der Schrift darüber erfahren. Das ist das Zeugnis, das Gott hat aufschreiben lassen. Und Gott sei Dank, dass wir diese Zeugnisse haben. Zeugnisse von Glauben im Leben von Leuten, die älter sind als wir. Die Älteren, das heißt, die früher gelebt haben. In Vers 3 haben wir ein kleines Modell des Glaubens, das uns noch weiterhelfen soll, zu verstehen, um welche Art des Glaubens es hier handelt. Ein kleines Modell haben wir anhand der Schöpfung. Mittels Glauben vernehmen wir, dass die Welten mittels Reden Gottes zugerichtet worden sind, so dass das Gesehene nicht aus dem in Erscheinung Tretenden geworden ist. Der letzte Teil des Satzes ist ein bisschen, nun, wie soll ich das sagen, sehr, sehr einfach. Das, was gesehen wird, sagt der Apostel, wurde nicht aus dem geschaffen, was man sieht. Ja, das ist ja klar. Ja. Aber so einfach muss es einmal gesagt werden, damit wir das mitkriegen. Denn wir sind ja ein wenig schwerfällig. Ja. Die Welt ist nämlich das, was wir sehen, das wir greifen, wurde nicht geschaffen aus dem, was man sieht. Denn das wäre wieder etwas, das geschaffen wurde. Und dann müssten wir wieder zurückfragen, ja, wo begann das denn alles? Und das ist die übliche Frage von kleinen Kindern. Die denken schon typisch menschlich. Irgendwo muss eine Ursache liegen. Und während dann sagen wir Gott, ja, wer hat denn Gott geschaffen? Ja. So weit sind sie noch nicht, dass auch das andere klar ist, dass wir nicht ewiglich kausalisieren können. Denn das müsste wiederum bewiesen werden. Jetzt bin ich in der Philosophie, in der Logik. Das heißt, wir müssen zweierlei, wenn Sie es mit Leuten zu tun haben, die noch so viel denken, ja, dann sagen, passen Sie auf. Wir brauchen beides. Wir müssen wissen, dass es Ursache und Folge gibt in diesem Leben, in dieser Welt. Das liegt in uns drinnen, zu fragen nach der Ursache. Wie kam das ja? Jedes Mal, wenn etwas Fremdes da ist, fragen wir uns, woher? Wieso? Wir müssen den Sinn verstehen, die Zusammenhänge. Aber es darf nicht ewiglich gefragt werden. Irgendwo muss eine stationäre, letzte oder umgekehrt eine erste Ursache gewesen sein. Die Lateiner sagen, erste Ursache. Also, von uns aus gesehen, eine letzte. Wo fing das alles an? Und die Bibel gibt uns beide Antworten. Sie gibt uns die Antwort auf die Frage, was war denn die allererste Ursache? Und sie gibt uns auch die Frage, wie ging es weiter? Auch die Antwort auf die Frage, wie ging es weiter? Also, alles, was da ist, entstand einmal aus etwas, das wir nicht sehen. Nein, so sagt es nicht. Er sagt es in der verneinenden Form. Nicht aus dem, was wir wahrnehmen könnten. Dass es ex nihilo war, das heißt aus dem Nichts, das sagt der Schreiber hier nicht. Das sagt uns im Grunde indirekter Weise Johannes. Alles ist durch dasselbe, denselben, das Wort, der Sohn Gottes, den Sohn Gottes. Alles ist durch ihn gemacht und es ist nichts, das gemacht wurde, das nicht von ihm gemacht wurde. Das heißt, alles Gemachte wurde von ihm gemacht. Folglich war nichts vorher. Klar? Folglich wurde das Gemachte aus nichts gemacht, durch den, der immer war. Und jetzt sagt der Schreiber, das vernehmen wir durch den Glauben. Glauben an was? Passen Sie auf, wenn Sie von Glauben sprechen, müssen Sie immer etwas zuvor haben. Es muss immer etwas geben, dass wir glauben. Immer einen Grund. Was glauben wir? Das sagt der Schreiber hier nun eigentlich nicht. Er sagt nur, mittels Glauben vernehmen wir. Ja, wir vernehmen die Kunde. Und diese Kunde hat uns Gott in der Schrift gegeben. Die Bibel sagt uns, wer das getan hat. Und mittels Glaubens vernehmen wir aus der Schrift, dass es so war. Gott sprach und es war da. Zusammenfassend. Der Schreiber macht deutlich, dass in der Beziehung zu Gott, wenn wir von Glauben sprechen, müssen wir immer wieder auch vom Reden Gottes sprechen. Bevor es Glauben gibt, muss es Gesprochenes geben. Der Schreiber weist darauf hin, dass Gott in dieser Beziehung, wenn es um unsere Glaubensbeziehung mit zu Gott geht, in dieser Beziehung handelt es sich um ein dreifaches Reden Gottes. Wenn Sie Ihre Bibel dabei haben, will ich noch einmal darauf hinweisen. Erstens, Vers 1. Es ist aber der Glaube, die Substanz, die Gewissheit, das Vorwegnehmen des Gehofften. Und das Gehoffte wird erhofft aufgrund der Verheißung. Also, Vers 1 liegt ein Reden Gottes zugrunde, aufgrund wovon wir hoffen und dann glauben. Oder glauben und dann hoffen. Also, Gott redet oft, wenn er vorhat zu handeln. Nicht immer. Er muss das nicht immer mitteilen, wenn er vorhat zu handeln. Aber in dieser Beziehung hat er gesprochen. Und das will der Hebräerschreiber festhalten. Also Gott spricht und er teilt dieses mit. Und jetzt sollen Menschen glauben, was er gesagt hat und sich darauf einstellen. Ihr Leben entsprechend einrichten. In diesem Fall, Gott hat uns eine Verheißung gegeben. Jesus kommt wieder und führt uns in seine Herrlichkeit, in das ewige Heil. Das hat er uns versprochen. Er hat gesprochen. Bevor er uns das gibt, bevor er handelt, bevor er Jesus wieder in die Welt schickt, hat er gesprochen. Und jetzt sollen wir mit Glauben auf dieses Sprechen antworten. Also Gott spricht oft, bevor er handelt. Das wird er zeigen in diesem Kapitel. Er wird zeigen, dass Gott sprach, Abraham glaubte. Gott sprach, Noah glaubte. Gott sprach, Mose glaubte. Seine Eltern und so weiter und so weiter. Durch Glauben segnete Isaak seine Söhne. Beide. Isa und Jakob. Durch Glauben segnete Jakob seine Söhne. Glauben an was? Glauben an das, was Gott gesagt hatte. Gott sprach, bevor er an diesen Söhnen handeln wollte. Das ist das Erste. Gott spricht bevor, oft spricht er, bevor er handelt. Und in der Zwischenzeit sollen wir auch mit diesem Reden Gottes rechnen. Und dazu auf dieses kommende Handeln einstellen. Das tun diese Männer im Alten Testament, diese Leute. Zweitens, Gott redet oft, wann er handelt. Vers 3. Mittels Glauben vernehmen wir, dass die Welten mittels Reden Gottes zugerichtet worden sind. Gott sprach, es werde Licht. Gott sprach, es komme hervor. Das heißt, als Gott handelte, sprach er. Tut das nicht immer, nicht notwendigerweise, aber oft handelt er mit seinem Sprechen. Sein Sprechen ruft das, ist eigentlich sein Handeln. Er spricht also, wann er handelt. Der Hebräerschreiber selbst sagt uns in Kapitel 1, dass Jesus zum Beispiel das ganze Weltall trägt mit seinem Wort. Er spricht, es regnet. Er spricht, es donnert. Er spricht, es blitzt. Ich war kürzlich in Kanada. Und da sitze ich im Haus meines Sohnes und seiner Familie. Und sie sprechen miteinander über den Blitz und den Donner. Und dann hat einer wohl eine Definition gegeben von Donner. Der Sohn hatte gesagt, Blitz ist, wenn der Himmel sich öffnet. Und Donner ist, wenn der Himmel wieder zusammenkommt. Und die Kleine, die ist vielleicht 4 Jahre alt, sagt, nee, Donner ist, wenn Gott auf seinem Klavier spielt. Aus heiterem Himmel kam er. Wo ist das her? Du wusstest nicht. Nun, Gott spricht, ob das nun sein Klavierspielen ist oder wie er das macht. Er spricht, wenn er handelt, oder? Ja. Drittens. In den Versen 2 und 3 haben wir ein weiteres Reden Gottes. Gott redet, wenn er berichtet. Merken wir Vers 2. Denn in diesem wurde über die Älteren Zeugnis abgelegt. Von wem? Von Gott. Wann? Als irgendein Historiker das berichtete, dass Abel ein Opfer brachte. Und Gott nahm es an, nahm das Opfer Kains nicht an. Wer immer da das erste Mal diese Geschichte geschrieben hat, der hat das auf Anleitung Gottes getan. Gott spricht da. Mose hat alle diese Berichte gesammelt, wahrscheinlich dann in die moderne, damals moderne hebräische Sprache übertragen, sodass es für die Kinder Israel in seiner Zeit lesbar war. Und so ist er der Redakteur des ersten Mosebuches und der Schreiber wahrscheinlich der anderen vier. Außer dem ganz letzten Bericht über seinen eigenen Tod. Sie sind also seine Bücher, 5 Bücher Moses. Aber das erste Buch stammt nicht, in so wie es da ist, aus seiner Feder zum ersten Mal. Es sind Hinweise darauf, dass das vorliegende Berichte waren, mindestens 10. Und dass er sie übernommen hat von den Kindern Israel, die sie mitgebracht haben. Sie haben sie aufgehoben und er hat sie dann redigiert. Aber es ist das Zeugnis Gottes. Gott spricht in seinem Wort. Es ist das Reden Gottes. Jedes Wort, jede Silbe, jeder Buchstabe ist Gottes Reden. Gott gehaucht ist die Schrift. Gott gehaucht. Gott gesprochen. Wenn Gott über Menschen berichtet, die ihm geglaubt haben, wie ist ihm dann zumute? Können Sie sich vorstellen? Abel tat dieses. Noah tat dieses. Das sind Berichte von Gott. Gott hat diesen Leuten Zeugnis gegeben. Also, Gott spricht oft, bevor er handelt. Gott spricht oft, wann er handelt. Und Gott spricht oft, wann er über die Reaktion von Menschen auf sein Reden berichtet. Ebenfalls Vers 3. Mittels Glauben vernehmen wir. Was? Aufgrund wovon? Von einem Bericht aus der Bibel. Die Bibel berichtet uns, die Bibel spricht, dass Gott gesprochen hat. Die Bibel berichtet uns in Kapitel 1 des ersten Buches der Bibel. Gott sprach. So ist die Bibel selbst das Zeugnis Gottes vom Reden Gottes. Und immer wieder, wenn Gott spricht, sollen wir glauben. Das will der Schreiber sagen. Das erste Beispiel oder die erste Gruppe von Beispielen sind Beispiele, die wir aus der Anfangsgeschichte, der Anfangszeit der Menschheitsgeschichte haben. Die Verse 4 bis 7 geben uns 3 Beispiele von Menschen in der Anfangszeit der Menschheitsgeschichte, die so glaubten, wie es in den Versen 1 bis 3 beschrieben ist. Der erste ist Abel. Vers 4. Mittels Glauben brachte Abel Gott ein Opfer dar, das mehr war denn Kains, durch welchen Glauben über ihn Zeugnis abgelegt wurde. Das heißt, er glaubte. Und das war der Anlass für Gott, dass er etwas darüber sagt, einen Bericht darüber verfassen ließ. Dass er gerecht war, denn Gott legte über seine Gaben Zeugnis ab. Und durch ihn, den Glauben, redet er noch, nachdem er gestorben ist. Was merken wir uns hier? Was sollten wir uns merken? Ich meine dreierlei. Erstens, wir sollten uns das Handeln Abels merken. Es heißt hier, Abel brachte ein Opfer. Wie sah das Opfer aus? Erstens, es bestand aus Gaben. Am Anfang des Verses steht Opfer in der Einzahl. Am Schluss des Verses steht ein anderes Wort für dieselbe Sache, Gaben, in der Mehrzahl. Das ist aufschlussreich, höchst aufschlussreich. Es wurde ein Opfer offenbar immer wieder gebracht. Das war eine konsequente Lebensweise. Der Glaube war zum Lebensstil Abels geworden. Er hat sich bewährt in diesem Glauben. Das war nicht nur ein einmaliges Opfer, sondern Abel lebte mit Gott. Er lebte aus dem Glauben, brachte immer wieder dasselbe Opfer dar. Und was war das für ein Opfer? Es war ein Blutopfer, das erfahren wir im Alten Testament. Er brachte von seiner Herde, tötete Schaf oder Ziege und hat dieses Opfer Gott gebracht. Was bedeutete denn dieses Opfer? Wem brachte er es? Mittels Glauben brachte Abel Gott ein Opfer. Hat Kain Gott ein Opfer gebracht? In einem gewissen Sinne ja, in einem gewissen Sinne nicht. In dem Musikgesprächskreis, in dem wir uns ab und zu treffen, haben wir einen Bruder, der pflegt ab und zu uns daran zu erinnern, dass in mancher modernen Musik in den Gemeinden Menschen eigentlich nicht Gott, sondern sich selbst anbeten. Ich habe das zur Kenntnis genommen, wenn er das sagte. Ich habe das ein bisschen überlegt, stimmt das denn eigentlich? Kann man das so radikal sagen? Nachdem er das einige Male gesagt hat und wir haben uns ein wenig darüber ausgesprochen oder unterhalten, ist mir klar geworden, was er meint. Und ich glaube, das ist schriftgemäß. Man tut, als ob man Gott anbetet, genau wie Israel in Jesaja 1. Man spricht von ihm, man gebraucht seinen Namen. Man sagt, ich tue dies. Aber im Grunde verrät man, dass man selbst im Mittelpunkt steht. Das heißt, Gegenstand dieses Vorgehens, den wir Dienst nennen, dieses Dienstes, den wir Gottesdienst nennen. Gegenstand ist eigentlich das Subjekt, nicht Gott als Objekt. Man tut es, um selbst etwas zu erleben, um selbst etwas davon zu haben, etwas zu erfahren. In diesem Sinne hat Kain nicht Gott ein Opfer gebracht. Es war seinetwegen offenbar. Aber Abel hat wirklich Gott im Auge. Er bringt Gott sein Opfer und sagt damit, dass es von seiner Herde kommt und ihn es Gott bringt, du warst der Geber dieser Gabe. Du hast dieses Tier geschaffen. Du hast es so kommen lassen, dass meine Schafe, meine Herde es geboren hat, dass ich es jetzt habe. Du hast alles dieses gegeben, du hast die Weide gegeben, du hast den Regen gegeben, du bist der Schöpfer. Er anerkennt Gott als den Geber aller Gaben. Die Tatsache, dass er es tötet, heißt, ich verzichte darauf. Es gehört dir. Die Tatsache, dass es ein blutiges Opfer ist, zeigt, dass es ihn vertritt. Er weiß um seine vollkommene Abhängigkeit von Gott an Leib und Seele. Er weiß, dass er ein Schuldner ist vor Gott und er braucht Vergebung. Und wenn Gott ihm nicht gnädig ist, dann geht er unter. Es ist also ein Anrufen Gottes um Barmherzigkeit. Das ist die Bedeutung des Opfers. Es liegt also sehr viel in diesem einen Satz. Abel brachte Gott ein Opfer. Man muss das natürlich im Zusammenhang mit 1. Mose 4 lesen. Das war die Bedeutung dieses Opfers. Das war das Handeln Abels. Es war mehr denn das Opfer Kains, heißt es hier. Es war mehr, weil es im Glauben geschah. Es war mehr, weil es wirklich von Herzen geschah. Es war mehr, weil es das richtige Opfer war, ein blutiges Opfer. Es wäre kein Problem für Kain gewesen, sich ein Schaf von Abel zu kaufen, einen Tausch zu machen mit Gütern. Aber Kain bringt nicht das richtige Opfer. Es war zu wenig. Das Opfer von Kain, von Abel war mehr, weil es das Richtige war und in rechter Weise gebracht wurde. Das Zweite, was wir uns merken wollen, zum Schluss, dann auch ein Drittes, wir merken uns das Zeugnis, das über Abel gegeben wird. Es ist das Zeugnis Gottes in der Schrift. Gott sagt über Abel, er ist gerecht. Gott sagt, er glaubte. Gott sagt, er nahm es an. Wie, das wissen wir nicht. Ob das so ist, wie die Bilder es uns schildern, nach der Vorstellung der Künstler, könnte sein. Das wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall ist es, wie Gott es sagte. Und das Dritte, das wir uns merken, ist die Wirkung von Abels Glauben. Der Schreiber sagt, durch ihn, durch seinen Glauben, redet er immer noch, nachdem er gestorben ist. Wie spricht sein Glaube? Nur durch die Schrift, sonst wie? Sein Glaube spricht, weil Gott von dem Glauben berichtet. Aber sein Glaube war der Anlass dafür, dass Gott etwas schreiben ließ. Und so gebraucht Gott Abel als ein Beispiel und sagt, macht es, wie Abel es tat. Bringt das richtige Opfer, und in diesem Fall hat Gott das Opfer gebracht, das Lamm Gottes, sagt Johannes der Täufer. Er ist der rechte Mittler. Und in der rechten Weise wollen wir zu ihm kommen, von Herzen demütig, in voller Anerkennung seiner Gottheit und unserer Abhängigkeit, in vollem Glauben, in demütigem Glauben. Das soll ein Lebensstil werden. Von Tag zu Tag wollen wir so leben wie Abel, wie Gott ihn uns vor Augen führt.